Guten Morgen. Es sind zwar noch bisher wenige von Ihnen da. Einige haben offenbar noch nicht mitgekriegt, dass wir um 5:05 anfangen müssen, weil wir 5 Minuten früher immer aufhören. Hören Sie das nicht? Mikro ist aus. Aber hier ist es irgendwie Beschallung. Ah. Jetzt besser? Noch ein bisschen besser? So. So? Okay, klasse. Also nochmal guten Morgen. Also zur Erinnerung, wir müssen um 5:05 anfangen, weil wir um 5:10 aufhören müssen. Und die anderen haben das vielleicht noch nicht mitgekriegt. Ich sage das vielleicht vor Ende nochmal. Aber damit wir unsere Zeit haben. Das andere ist, Sie sehen die neue Session, aber jetzt sind wir so wenige, dass wir, glaube ich, keine Chatkanäle brauchen. Sie sollten dann die Gelegenheit nutzen, jederzeit dazwischen zu fragen. Wir haben das letzte Mal ein neues Thema angefangen. Wir haben uns jetzt von der gelegentlich mühsamen Materie des Beweisens weiterbewegt. Zu einer jetzt vielleicht uns näherliegenden, Thema der Programmierung und in diesem Falle der funktionalen Programmierung, und zufälligerweise ist die Programmiersprache OCaml. Und vielleicht noch ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang: OCaml bemüht sich, für alle Ausdrücke in einem Programm einen optimalen Typ herzuleiten. Und das hatte wichtige Konsequenzen, nämlich dass bei der Arithmetik zum Beispiel wir unterschiedliche Operatoren haben für unterschiedliche Typen. Also für Floats andere Operatoren als für Ints. Und das ist natürlich ein Stück weit auch gerechtfertigt, weil eine Int-Multiplikation einfach algorithmisch ein bisschen anders läuft als eine Gleitkomma-Multiplikation. Und auch das Ergebnis natürlich ein anderes ist. Und insbesondere gibt es dadurch nicht so etwas wie einen automatischen Cast. Also so etwas wie 7 mal 3.0, das würde einen Fehler geben. Wo würde der Fehler von OCaml gefunden werden? Bei der 7, beim Mal oder bei dem 3.0? Was wäre Ihre Vermutung? Ja? Wie bitte, wo? Bei den Multiplikationen würden Sie das finden. Was hätte jemand anders eine andere Meinung? Also in diesem Fall, gut, die Sachen passen nicht zusammen. Und wenn Sachen nicht zusammenpassen, kann man natürlich fragen, wo ist der Fehler. Aber hier, das ist eine Integer-Multiplikation, die erwartet ein Integer-Argument. Und das eine Argument ist ein Integer und das ist fein. Also das andere Argument ist sozusagen dasjenige, was OCaml übel aufstoßen wird, dieses hier, weil das passt hier nicht dazu. Ja? Und genauso, wenn jetzt das Multiplikationszeichen mit einem Punkt ausgestattet wäre, also hier noch so ein Punkt wäre, dann wüsste OCaml, okay, das ist eine Gleitkomma-Multiplikation. Das eine Argument ist ein Gleitkomma, das passt wunderbar zusammen. Das andere Argument ist kein Gleitkommazahl und deswegen ein Fehler. Da wird nichts so wie einen automatischen Cast oder so eingefügt. Das sowas gibt es nicht. Das kann man sagen, ist wenig komfortabel. Man könnte aber auch sagen, es ist eine erzieherische Maßnahme, weil wir erwarten einen Cast und wir möchten einen Cast haben, und wenn wir ihn haben wollen, sollen wir ihn gefälligst hinschreiben. Ja, das ist die Philosophie von OCaml. So, das war das eine. Das andere, was wir gesehen hatten, das andere Merkwürdige ist diese Geschichte, dass ich aber zum Beispiel so etwas hinschreiben kann: 3.0 kleiner als 7.0, und ich kann auch hinschreiben 3 kleiner 7. Und jetzt, vielleicht ist jetzt bei Ihnen die Verwirrung komplett. Warum verhält sich der Vergleichsoperator anders als der Multiplikationsoperator? Und die Geschichte ist diejenige: der Multiplikationsoperator, den gibt es nur für Int und also für diese Zahltypen. Während den Vergleichsoperator, den gibt es für jeden Typ. Und deswegen würde hier O'Connell die folgende Weise argumentieren. Dieses Ding ist ein Ding, das nimmt etwas von jedem Typ. Sagen wir, der Typ wäre T. Das Einzige, worauf wir hier achten müssen, der Typechecker achten muss, ist, dass das linke Argument vom Typ T ist, dass das rechte Argument vom Typ T ist, und dann funktioniert die Sache. Und hier in diesem Fall ist das in beiden Fällen der Fall, die beiden Typen sind gleich, nämlich beide, einmal entweder beide Int oder beide Gleitkomma, und deswegen funktioniert die Sache. Und wenn umgekehrt sozusagen, um dieses Spielchen nochmal so ein bisschen weiterzutreiben, experimentell, wenn hier der Punkt fehlen würde und wir hier eine 3 vergleichen würden mit 7.0, dann würde sich wieder der Typechecker beschweren. Und er kann natürlich nicht genau sagen, wo der Fehler liegt, ob entweder die 3 falsch ist oder die 7.0 falsch ist. Er merkt einfach nur, hier werden Äpfel mit Birnen verglichen, zwei Dinge, die nicht vom selben Typ sind. Und dann beschwert er sich. Okay? Und diese Beobachtungen hatten wir das letzte Mal gemacht. Gibt es hierzu Fragen? Also insbesondere gibt es dann diesen Vergleichsoperator auch auf Strings zum Beispiel. Und dann kann man natürlich mal herumspielen. Ist der String klein, der nur aus klein a, klein b besteht, ist der kleiner oder größer als groß a? Zum Beispiel kann man mal ausprobieren. Stellen wir uns vor, dass Strings geordnet werden entsprechend der lexikografischen Ordnung. Und wenn dann das kleine a kleiner ist als das große a, dann sollte klein a, klein b, würde ich jetzt mal educated guessing sagen, ist dann kleiner als das große a. Aber wenn irgendjemand von Ihnen einen O'Connell-Interpreter offen hat, kann er das schnell mal eintippen und ausprobieren. Okay, keine Fragen hierzu, keine Panik. Hatten wir ganz zum Schluss gesagt, natürlich können wir nicht nur mit Ints und Gleitkommazahlen und Strings rechnen, wir brauchen Datenstrukturen. Und das erste ist, die einfachste Art und Weise, zusammengesetzte Daten herzustellen, ist, indem wir Paare bilden oder Tupel. Was sind Paare? Paare fassen zwei Werte zu einem größeren Wert zusammen. Ja, wie zum Beispiel X- und Y-Komponente eines Punkts. Ja, und dann braucht man nicht irgendwie großartig Objekte oder irgendwas herzustellen und Klassen, sondern man schreibt einfach ein Paar hin und dann hat man das. Oder stellen Sie sich vor, eine Funktion muss mehr als ein Argument zurückgeben. Was machen Sie da? In Java zum Beispiel, um immer wieder diesen Vergleich zu bemühen, ist es nicht so einfach. Es sei denn, Sie benutzen es gibt so etwas wie Paare. Und Paare fassen einfach dann diese mehreren Sachen zusammen und dann ist das ein neuer Wert. Hier sehen Sie das erste Beispiel, das wollen wir uns ganz genau anschauen. Hier ist, das Konzept ist klar, aber wir müssen natürlich auch uns mit der Syntax, wir müssen genau verstehen, was diese verschiedenen kryptischen Zeichen hier besagen. Also hier nochmal, dieses Hash ist der Prompt von dem ist hier nicht Teil des Programms, sondern der Prompt von dem Interpreter. Dann kommt das Paar, das ich einfach hingeschrieben habe, und dann versucht mit diesem Strich, mit diesen zwei Semikolons schließe ich die Eingabe ab, und O'Connell versucht jetzt den Wert zu berechnen. Und dann, wofür steht jetzt hier dieser komische Unterstrich? Ist das ein Minus? Ist das ein arithmetischer Operator hier an dieser Stelle? Genau, das steht einfach für diesen Wert, den wir jetzt gerade berechnet haben. Und da gibt es ja keine Variable, wo wir das reinspeichern können. Da ist es so ein Platzhalter nach dem Motto hier. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber das Letzte, was berechnet wurde, das ist dieses hier. Und dieses Doppelpunkt, ist das jetzt wieder die genauso doofe Frage, ist das jetzt eine Division oder irgendwas? Nein, das ist einfach nur sozusagen wie, hallo, ich sag jetzt dir, was das links, der Ausdruck links oder die Variable links, was die für einen Typ hat. Und das heißt, dieses Ding hier ist die Beschreibung des Typs. Und Sie sehen da wieder diese Int, diese Sachen kennen wir. Ist der Typ von ganzen Zahlen. Und dann gibt es dazwischen diesen Punkt, dieses Stern. Und das ist jetzt hier natürlich nicht der Multiplikationsstern, sondern das ist das Ding, womit ich zwei Typen zusammenfasse zu einem Tupeltyp. Ja? Und hier sehen Sie, also die erste Komponente ist vom Typ Int, die zweite ist vom Typ, und dann ist das Paar hat dann den Typ Int Stern Int. Okay? Und dann kommt dahinter der Wert. Okay. Ich hoffe dann, damit ist jetzt jedes einzelne kryptische Zeichen hier erklärt. Und wir können, ich hoffe, das langweilt Sie nicht, aber ich denke, manchmal ist es ganz gut, wenn man für jedes Ding auch mal eine Erklärung gehört. Und hier, jetzt können wir uns genauso dieses Ding hier genauso anschauen. Da haben wir wieder zwei Komponenten. Und weil OCaml eben versucht, für alles einen Typ herzuleiten, wird es also versuchen, für das linke einen Typ herzuleiten, für das rechte und damit den Typ für das Paar herzustellen. Für das linke, das ist 1 gleich 2. Und 1 gleich 2, dieses Gleichheitszeichen da, ist der Vergleichsoperator. Das ist kein Zuweisungsoperator, das ist der Vergleichsoperator. Ja? Und der vergleicht zwei Ints und damit ist es vom Typ Bool. Ja? Und dann danach kommt ein String, das sehen wir an den Anführungszeichen. Und deswegen ist das Ganze vom Typ Bool Stern String. Okay? Und dann danach kommt der Wert. Okay? Und was wir daran auch noch lernen, das hatte ich vielleicht das letzte Mal auch schon gesagt, aber das ist sich immer wieder ganz gut im Gedächtnis zu halten. In Tupeln können wir beliebige Werte zusammenfassen. Die müssen nicht den gleichen Typ haben, die können unterschiedliche Typen haben. Das macht gerade die Stärke von Paaren aus. Dass wir unterschiedliche Sachen, wir wissen, oft ist es ja so, dass Funktionen berechnen einen Wert und noch irgendeine Zusatzinformation. Und die hat natürlich einen anderen Typ. Ja, und das ist damit leicht möglich. Okay? Und dann jetzt ein Paar ist nichts Spezielles, sondern das ist eine Instanz von diesem Tupeltyp. Das heißt, ich kann auch mehr Komponenten zusammenfassen. Die können vom gleichen Typ sein oder die können von völlig unterschiedlichen Typen sein. Hier in diese erste grüne Viertupel, was ich da gehighlightet habe, das sind viermal ein Ints. Und deswegen viermal, und diese verschiedenen Komponententypen wieder durch diesen Sternoperator oder was weiß ich, wie immer man den Zeichen bezeichnen wollen, oder Separator, der fügt halt diese verschiedenen Typen zu dem Tupeltyp zusammen. Okay? Und dann schließlich das allerletzte Beispiel hier auf dieser Seite, in der Hoffnung, Sie nicht damit abgrundtief zu langweilen. Da sind dann halt mal wieder ganz verschiedene Sachen zusammengefasst zu einem Tupel. Diesmal ein Dreitupel und wir haben einen String, einen boolschen Wert und ein Float. Okay, und dann können wir natürlich jetzt auch solche, jetzt ist die, eines von den wichtigen Fragen ist, okay, jetzt haben wir hier gesehen, ich gehe nochmal ein, hier auf dieser Folie, wir können einfach aus Komponentenwerten Tupelwerte zusammenstellen. Aber jetzt habe ich, irgendjemand liefert mir einen Tupel zurück, jetzt möchte ich wieder die Komponenten davon haben. Ich möchte die Komponenten haben. Wie kriege ich die Komponenten eines zusammengesetzten Werts? Ja, das ist ja irgendwie eine wichtige Frage. Brauche ich dazu irgendwas Spezielles, irgendwie einen großartigen Mechanismus, irgendwas Kompliziertes? Und die Antwort ist nein. Ich schreibe einfach, ich kann zum Beispiel diesen Let-Ausdruck dazu benutzen. Indem ich nämlich einfach sage, hier, Let, x, y, und x, y sind jetzt hier in diesem Fall die, wenn Sie so wollen, Variablen, gleich, und dann kommt der Wert, der ein Paar ist. Und dann wird eben, wenn Sie, das hier auf der linken Seite, das, wenn Sie so wollen können, manchmal wird sowas auch ein Pattern genannt. Das ist ein Muster mit Platzhaltern drin, und dann wird dieses Muster verglichen mit dem Muster, der dem Wert entspricht, auf der rechten Seite. Und die müssen natürlich übereinstimmen. Wenn die nicht übereinstimmen, ist schon mal ganz schlecht. Ja, dann gibt's Ärger. Möglicherweise beschwert sich schon der Typechecker. Aber wenn die übereinstimmen, dann werden diese Mustervariablen, hier das X und das Y, diese Platzhalter, werden dann verglichen mit den entsprechenden Bestandteilen des zusammengesetzten Werts. Und auf diese Weise kriege ich da den Zugriff drauf. Also insbesondere kriege ich damit dann die erste Komponente von einem Paar, nämlich das in diesem Fall hier die 3, und die zweite Komponente von dem Paar, das wird das Y. Ja? Und jetzt hier in diesem Falle sehen Sie, dass es aufgefasst wird wie zwei solche Wertdefinitionen. Und diese beiden Wertdefinitionen stehen jetzt hier. Ja, das heißt x, es gibt jetzt hier neu eine Variable x, neu eine Variable y. Und Sie sehen hier, der Unterstrich ist jetzt hier verschwunden. Den brauchen wir ja nicht, weil hier gibt es jetzt explizit Variablen, die die Werte aufnehmen. Und die haben jeweils einen Typ, das sehen wir, erkennen wir jetzt an diesem Doppelpunkt und den entsprechend angegebenen Typen. Und dann der Wert, der steht dahinter. Okay, also ein sehr einfacher Mechanismus, um auf die Komponenten, also brauchen Sie keine Getter und Setter und sowas zu definieren. Sie greifen hier einfach auf die Komponenten zu. Jetzt ist es natürlich so, dass manchmal kennen Sie hier zum Beispiel bei so einem Paar, könnte es sein, dass Sie eine Komponente schon kennen, dann können Sie die eben auch schon hinschreiben. Das heißt, so ein Muster muss nicht nur einfach so aus Tupeln bestehen und Variablen, sondern da können auch schon Werte drinstehen. Dann werden diese Werte verglichen mit den entsprechenden Komponenten auf der anderen Seite. Das kann natürlich schief gehen, ja, weil wenn Sie der Meinung sind, hier steht eine 3 vorne, aber in Wirklichkeit steht vorne eine 1, ja, dann knallt es an der Stelle und Sie kriegen einen Fehler, einen Laufzeitfehler. Aber tendenziell gesehen ist das hier das genauso. Wir haben ein Muster für die linke Seite mit Platzhaltern drin und ein Muster und einen Wert auf der rechten Seite und die werden verglichen und dabei werden die Platzhalter mit Werten versehen, wenn der Vergleich passt. Okay. Hätten wir das. Und wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann können wir uns auf das, dann schauen wir uns das nächste, die nächst komplizierte Geschichte an. Diese Tupel sind im Prinzip sehr praktisch, aber manchmal in vielen Anwendungen haben Sie, wenn Sie strukturierte Daten haben, zum Beispiel denken Sie an einen Eintrag in irgendeiner Datenbank oder sowas, dann haben Sie Namen für die Komponenten. Und das hilft Ihnen natürlich, weil stellen Sie sich vor, wie hier zum Beispiel, Sie wollen personenbezogene Daten speichern, was natürlich super kritisch ist, aber angenommen, Sie machen das. Und dann haben Sie sowas wie Vorname, Nachname, Alter, irgendwas anderes auch noch. Und dann sind das mehrere Daten von möglicherweise unterschiedlichem Typ, die könnten Sie einfach in ein Tupel packen. Warum ist es ungeschickt, solche Daten einfach in ein Tupel zu packen? Das ist jetzt Softwaretechnik, das hat jetzt mit funktionaler Programmierung nichts zu tun. Warum wäre das möglicherweise ungeschickt? Weil wir vergesslich sind. Wir wissen dann nicht, ob wir das Alter an die erste Stelle, die zweite Stelle oder die 17. Stelle gesetzt haben. Wenn wir nur 3 Daten haben, wie Vornamen, Nachnamen und Alter, dann ist es für uns kein Problem, uns zu merken, an welcher Stelle das Alter steht. Aber wenn wir 20 Daten haben oder noch mehr, die wir zusammenfassen, dann können wir uns die Reihenfolge nicht merken. Und dann ist es natürlich gut, wenn wir irgendwie den Komponenten Namen geben, dann können wir die in irgendeiner Reihenfolge, wie sie uns vorkommen, hinschreiben. Deswegen sind solche Records oder Structs sehr beliebt. In Java gibt es natürlich dann, wie würde man in Java solche Records machen? Gibt's in Java Records? Was? Interface. Hier ist der Vorschlag, ein Record wäre ein Interface. Was ist ein Interface? Das sammelt Mengen, Listen von Methoden, typischerweise. Manchmal auch von Konstanten, das stimmt natürlich. Aber typischerweise von Methoden. Und dann haben Sie, die Vorstellung ist, dass Sie verschiedene Klassen haben, die Interfaces implementieren. Während hier, das entspricht mehr ein Record-Typ entspricht einer, auf irgendeine Weise sowas wie eine Klasse. Und ein Objekt ist irgendwie so ein Record. Deswegen, wie auch in C++, wenn Sie sich da erinnern, das Konzept von einer Klasse ist dort im Wesentlichen mehr oder weniger identisch zu dem Konzept eines Structs. nur dass dann halt noch so ein paar Methodenkomponenten dabei sind. Ja, also sonst, so ein Record, können Sie sich vorstellen, das ist ein Objekt ohne Methoden. Also diese Methode ist halt nicht objektorientiert. Sie können aber dafür natürlich einzelne Komponenten haben, deren Werte Funktionen sind. Das können Sie schon. Okay, so, also schauen wir uns nochmal an, wie wir so ein, was wir machen müssen, wenn wir ein Record einführen. Wir müssen ein OCaml kennt, was Sie für einen Record haben wollen. Das davon weiß OCaml natürlich nichts. Deswegen müssen Sie an dieser Stelle einen Typ definieren. Und das ist hier an dieser Stelle, passiert hier in der ersten Zeile. Und dann schreiben Sie eben dieses Record hin, indem Sie einfach die Komponentennamen auflisten, zusammen mit ihren Typen. Und Sie erkennen daran natürlich wieder mal hier unser besonderes Symbol Doppelpunkt, dass Sie zwischen die Komponente und den zugehörigen Typ schreiben. Und vielleicht auch noch etwas anderes, worauf man vielleicht beachten muss, ist immer eine gewisse Frage, welche Bedeutung haben in einer Programmiersprache das Komma, der Strichpunkt und so weiter, der Doppelpunkt und der doppelte Doppelpunkt, doppelte Strichpunkt und so weiter. Und hier sind die Trenner, wie bei C oder Java sind der einfache Strichpunkt und nicht das Komma, weil das Komma ist reserviert für Paare und Tupel. Okay, also sehen wir jetzt hier den Typ und jetzt, nachdem Sie das hingeschrieben haben, in Ihrer Interpreterumgebung oder in Ihrem Programm, von da ab ist der Typ vorhanden. Und Sie sehen hier auch den Typ, der wird dann, nachdem Sie das angegeben haben, kennt OCaml das und liefert uns diese Information zurück, wie dieser Typ aussieht. Und das hier ist eine Art Pretty Printing von dem Typ, den ich Ihnen oben hingeschrieben habe. Okay, und nachdem Sie den Typ eingeführt haben, können Sie ihn benutzen. Und benutzen, hier, das ist die nächste Zeile, die ich jetzt vielleicht auch einfach mal gelb mache, wird dadurch alles immer mehr gelb. Sehen Sie, dass Sie, dieses Paul steht für einen Wert vom Typ Person. Und natürlich, dass es ein Typ vom Typ Person ist, schreiben Sie nicht hin, sondern das stellt OCaml fest, weil er sich den Wert anschaut, der an den Paul gebunden wird. Und da kommt, das gibt es eben eine Komponente vor, nach und Alter, und die machen zusammen den Paul aus. Und dann können Sie wieder sehen, hier gibt es in diesem, da müssen Sie die Komponenten, müssen Sie ja irgendwie setzen, und das passiert hier mit diesen Gleichheitszeichen. Okay, ja? Laut sprechen, dass ich es höre. Sie fragen, ob ich einen zweiten Typ definieren kann mit gleichen Komponenten. Das geht nicht. Also die Komponentennamen bestimmen eindeutig den, also die Folge der Komponentennamen bestimmt eindeutig den Typ. Das geht nicht. Weil Sie müssen sich immer vorstellen, OCaml versucht, den Typ zu inferieren. Und wenn es irgendwie, deswegen wird alles verboten, was das verhindern könnte. Und das natürlich, wenn Sie das, da Sie den Typ bei Paul ja gar nicht hingeschrieben haben, müssen Sie aus diesen Namen hier, ich mache mal wieder den ganzen Krakel weg, müssen Sie aus diesen Namen, den Typ inferieren. Und deswegen können Sie nicht einen zweiten Typ haben, der dieselben Namen hat, dieselben Komponenten hat, aber unterschiedliche Typen. Das geht da nicht. Okay. Ähm, Es gibt, also zuerst einmal muss man für jeden Rekord, den man haben möchte, den Typ definieren. Also man kann nicht irgendwie irgendwas machen und dann wird OCaml feststellen, oh, das ist jetzt ein Rekord. Offenbar ist es ein Rekord mit diesen Komponenten. Diese Komponenten habe ich noch nicht gesehen, darauf mache ich einen neuen Typ. Sowas könnte man sich auch denken, ist aber nicht der Fall. Es gibt bestimmten Support von OCaml, dass man sich die Typen selber von OCaml definieren lässt. Aber jetzt hier in der Vorlesung nehmen wir an, wir müssen diese Typen, Datentypen immer selber schreiben. Okay, und dann, das haben wir jetzt also hier ein klein wenig, diesen Herrn Paul da, hier sehen Sie, nachdem Sie das obere LED wieder hat einen Namen Paul eingeführt, hier kriegen Sie den Typ von dem Paul und seinen Wert. Und natürlich können Sie hier auch noch andere Personen definieren, die dann halt mit ihren zugehörigen Werten und die alle den gleichen Typ haben. Und Sie sehen vielleicht noch an dieser Stelle, dass es, und das hatte ich ja vorhin gesagt, als Motivation für diese Records und die benannten Komponenten, es kommt nicht auf die Reihenfolge an, in der die Komponenten gesetzt werden. Denn zum Beispiel hier bei Paul setzen wir zuerst den Vornamen, bei Hans zuerst den Nachnamen und dann dieser Hansi da, der hat halt zuerst ein Alter. Und dann, das heißt, ich kann in irgendwelcher Reihenfolge die setzen und das ist das, was wir bei Records auch erwarten. Und okay. Gut, und deswegen hier dieses, vielleicht um das diese Zeile Ihnen sozusagen nochmal nahe zu bringen, wenn Sie jetzt vergleichen Hans, der hat halt diese Komponenten, Kohl, Hans, der heißt mit Vornamen Hans, Nachname Kohl, Alter 23, und Hansi hat die gleichen Komponenten, aber in anderer Reihenfolge, und wenn Sie die beiden vergleichen, dann stellen Sie halt fest, dass OCaml der Meinung ist, die wären gleich. Und diese Gleichheit hier ist Wertgleichheit. Ja, also nicht, dass die Referenzen oder so irgendwas davon weiß, wissen wir hier nicht, sowas gibt es nicht, sondern es ist die Wertgleichheit. Okay. Gut. Und natürlich hatten wir das letzte Mal auch schon festgestellt, dass es Namenskonventionen gibt, nämlich zum Beispiel Variablen werden kleingeschrieben und das gleiche gilt für Typnamen und für Record-Komponenten. Die werden ebenfalls kleingeschrieben. Okay, und jetzt haben wir bei diesen Tupeln hatten wir eine Möglichkeit, wie wir auf die Komponenten zugreifen können, eine ähnliche mit diesen Pattern. Das so eine Möglichkeit gibt es hier bei Records auch. Aber bei Records bietet sich auch noch eine Punktselektion an, eine Selektion mit Hilfe so einem Punktoperator. Das ist jetzt eine Notation. Ich glaube, da brauche ich die verblüfft jetzt niemanden. Ja, die gibt's in C, die gibt's in Java. Das ist da überall üblich. Die interessanter ist diese Pattern oder jetzt neuer oder gewöhnungsbedürftiger ist diese Zerlegung eines Records mit Hilfe von so einem LED beziehungsweise mit Hilfe so einem Zugriffsmuster. Und dann sehen Sie hier, wie Sie das hinschreiben können, indem Sie auf der rechten Seite steht halt dieser Rekordwert und dann können Sie auf die linke Seite den Komponenten Variablen Namen geben und dann kriegen Sie entsprechend führt die Ausführung von diesem LED dazu, dass diese Variablen gebunden werden an die entsprechenden Komponenten. Hier das X also an den Vornamen und das Y an den Nachnamen und das Z an das Alter. Und jetzt ist es natürlich so, und das ist jetzt wieder so eine, wann empfiehlt sich so eine Schreibweise? Wenn Sie eine Komponente haben wollen, dann wird es wahrscheinlich im Allgemeinen einfach das Einfachste sein, das mit so einem Punkt zu selektieren. Wenn Sie alle Komponenten haben wollen, dann ist es mit diesem LED sicherlich eine gute Idee. Jetzt ist es allerdings oft so, dass Sie einen Rekord haben, sagen wir, vorhin hatte ich gesagt, 17 Komponenten oder sonst eben viele Komponenten, und Sie wollen gar nicht alle Komponenten haben. Sie sind an einer bestimmten Anwendung, interessieren Sie sich meinetwegen nur für Name und Vorname. Und dann schreiben Sie hier in diesem LED, brauchen Sie auch nur diejenigen Komponenten anzugeben, für die Sie sich interessieren. Also insofern ist das jetzt hier ein interessantes Muster. Links gibt es nicht irgendwie so entsprechend dem Typ alle Komponenten, sondern eine Teilmenge von Komponenten. Und OCaml muss sich deshalb die rechte Seite anschauen, den Typ davon finden und schauen, ob dieser Typ die Komponenten hat, die links in dem LED angegeben sind. Also ob es hier einen Vornamenkomponente gibt, und dann kann das X gebunden werden. Und wenn es diese Vornamenkomponente nicht gibt, dann beschwert sich das Typsystem. Okay. Müssen wir mal schauen hier. Ich habe heute, versuche ich dieses das Tweetback mit Hilfe von dem von meinem Handy zu machen. Das funktioniert offensichtlich auch, ist gar nicht schlecht. Und offensichtlich gibt es aber bisher noch keine großartige das Paniklevel ist auch noch relativ ermäßigt, und von den die Nachrichten, der Traffic da ist jetzt jedenfalls auch noch nicht so, dass wir hier umfallen. Aber wir sind im Moment, offenbar sind nicht mehr ganz so viele da. Das ist ein bisschen einerseits schade, andererseits wird die Sache jetzt so, kommen wir in eine Größenordnung, wo wir tatsächlich gut miteinander reden können und Sie hoffentlich auch von ganz da hinten leicht etwas sagen können und direkt, dass es jeder hört und dass ich es auch höre und sofort reagieren kann. Okay, das war dieses hier. Jetzt schauen wir mal an, was man diese Sache mit den Mustern ist etwas, was in OCaml oder nicht nur in OCaml, sondern in vielen funktionalen Sprachen noch viel weiter getrieben wird. Hier benutzen wir ein Muster bei dem LED, um einen Wert in Komponenten zu zerlegen. Es gibt eine zweite Verwendung von Mustern, die Ihnen vermutlich auch bekannt ist. Das ist zur Fallunterscheidung. Sie haben mehrere Muster und Sie schauen, welches von diesen Mustern passt, und das benutzen Sie, diesen Fall wählen Sie aus. In Java gibt es davon mehrere Instanzen. Das eine ist so etwas, das Switch-Statement. Bei dem Switch-Statement, was eine Zeit lang immer nur auf Ints passierte, aber mittlerweile auch auf so Enum-artigen Datentypen funktioniert in Java, in C schon lange auf Enums funktionierte. Was ist das? Sie haben einen Ausdruck, der liefert einen Wert, und dann haben Sie verschiedene Fälle, und welcher Fall passt, den nehmen Sie. Aber wenn Sie diese Pattern-Vorstellung haben, dann vergleichen Sie einfach diese beiden Muster und dasjenige, was passt, den Fall wählen Sie aus. Wobei jetzt hier das Muster ist natürlich wenn es ein Int-Wert ist, dann ist es eben, das Muster ist ein bisschen langweilig, ja, das ist dann einfach ein Wert, ja, mit dem Sie das vergleichen. Wir werden gleich sehen, dass man auch kompliziertere Muster haben kann. So, also hier in OCaml, wieder so ein bisschen Syntax, heißt das nicht Switch, sondern heißt das Match. Und die müssen auch den Ausdruck, den sie matchen wollen, nicht in Klammern schreiben, die irgendwie keinen besonderen Sinn haben, diese äußeren Klammern, sondern die schreiben halt da einfach diesen Match-Ausdruck hin. Und dann kommt dieses zweite Schlüsselwort with, und dann kommt eine Liste von verschiedenen Mustern zusammen mit den entsprechenden Fällen, was dann gemacht wird. Vielleicht noch eine, tut mir leid, wenn ich diese Analogien dauernd für Sie herbeizitiere, aber es könnte für Sie trotzdem, um das einzuordnen, für Sie vielleicht nützlich sein. Es gibt wenn Sie Exceptions haben in Java, gibt es auch so ein Pattern Matching, und zwar mit Hilfe da haben Sie diese Catch-Regeln, da gibt es viele von denen, und da vergleichen Sie im Prinzip allerdings nicht den Wert, sondern den Typ. Oder die Klasse der das Exception Objekt mit verschiedenen Fällen und in welcher Fall dann eben der erste, der zutrifft, den nehmen Sie. Und hier ist es nicht so, dass Sie mit dem Typ vergleichen, sondern Sie vergleichen hier mit dem Wert. Okay, also schauen wir uns das erste an. Das erste Muster sagt, okay, vergleiche mal mit 0. Wenn n 0 ist, dann wird das hier ausgegeben. Das ist irgendwie jetzt zufälligerweise ist das ein String. Im Allgemeinen ist es ein beliebiger Ausdruck, der dann ausgewertet wird. Ja, und der braucht, kann irgendeinen Typ haben. Okay, wenn das n nicht 0 gewesen ist, was machen, dann kommt der nächste, dann passt der erste Fall nicht, dann geht man zum zweiten Fall über, dann ist das, wird hier mit 1 verglichen. Und wenn das der Fall ist, wird ein anderer Ausdruck ausgewertet. Hier, das ist dieser, einfach der String 1. Okay? Und jetzt bin ich erschöpft gewesen, weil es gibt leider so viele Zahlen. Und deswegen habe ich jetzt hier einen Unterstrich hingeschrieben. Unterstrich ist eine, das nennen die Leute, man kann das auch sagen, es ist wie eine anonyme Variable. Das ist eine Variable, die kriegt, die passt auf jedes Muster, das ist auch ein Muster, wenn Sie so wollen, die passt auf jeden Wert und damit hat sich's auch. Ja, ich hätte hier auch x hinschreiben können. Na, wenn ich jetzt hier noch so, ich hätte hier ein x hinschreiben können, dann hätte es bedeutet, dass der Wert, dass das Muster x verglichen wird mit dem Wert, den das n hat. Das, welchen Wert hätte dann das x gehabt? N. Ja, den Wert von n. Dann wäre der Wert von n gewandert auch noch in die Variable x. In diesem Fall ist es langweilig, ja. Aber wenn hier oben statt n zum Beispiel stehen würde 1 plus 2, dann hätte x den Wert 3 danach. Gut, das brauche ich aber diesen Wert hier auf der rechten Seite überhaupt nicht. Ja? Und deswegen ist es, dann habe ich eine Variable x eingeführt, obwohl ich dieses x gar nicht brauche. Und das für in dieser Situation, wo man irgendwie den Wert, ein Muster haben will, was passt, aber man den Wert selber gar nicht mehr an der Stelle weiterverwenden will, dann kann man dieses Unterstrich benutzen. Das ist eben eine anonyme Variable. Genau. Und damit, weil das Muster auf alles passt, da haben Sie sehr recht, das war die Frage, ob das dann dem Default Case entspricht, und dann entspricht es dem Default Case, ja. Sie sind aber nicht verpflichtet, das ans Ende zu schreiben. Und dann wird OCaml, der Compiler wird überprüfen, ob Sie alle Fälle abgedeckt haben, ob die Muster, die Sie angegeben haben, alle Werte dieses Typs abgedeckt haben. Und wenn Sie das nicht haben, dann gibt er Ihnen eine Warnung. Das finde ich eine Freundlichkeit des Compilers. Sie als Programmiererin oder Programmierer sind natürlich stärker als der Compiler. Sie können sagen, ach, ich weiß, an der Stelle kommen nur die Werte 0 und 1 vor und deswegen macht es nichts, dass ich keinen Default habe. Aber der Compiler merkt das zumindest und weist Sie darauf hin. Die Frage ist, kompiliert es dann gar nicht? Es kompiliert dann immer noch. Also Sie müssen den Default nicht angeben. Wenn sozusagen aus dem praktischen Programmieren her würde ich Ihnen empfehlen, trotzdem an dieser Stelle einen Default-Fall zu haben und da an dieser Stelle eine sinnvolle Fehlermeldung auszugeben, weil ansonsten, wenn Ihr Programm so ist, wie Sie sich das denken, wird dieser Fall nie erreicht. Wenn Sie es aber leider Sie falsch gedacht haben, wird der Fall erreicht und dann beendet sich das Programm mit einem Laufzeitfehler. Da wird dann auch so eine Exception geworfen und dann wissen Sie, wenn das öfters passiert, dann haben Sie viele Stellen, an denen diese Exception geworfen werden kann und Sie haben es mit dem Debuggen schwer. Deswegen, wenn Sie das irgendwie markieren und meinetwegen selber die Exception werfen, können Sie dann nachher diese Stelle besser finden. Okay? Gut. Okay, das ist jetzt der einfachste Fall, aber wir haben ja schon gesehen, dieses 1, 2, 3 ist nicht wie beim Switch einfach sozusagen Werte, sondern zumindest dieser Unterstrich da unten zeigt uns, dass wir auch etwas anderes hinschreiben können, nämlich ein Muster. Und wir werden gleich Fälle sehen, wo wir das exzessiv ausnutzen werden, um da Muster dahin zu schreiben. Okay, und jetzt vielleicht noch eine Sache, die Ihnen vielleicht auch klar war, aber das letztendlich ist ein If-Then-Else nichts anderes als ein spezieller Match-Ausdruck, ein syntaktischer Zucker, eine spezielle Syntax für einen häufigen Fall für so ein Match-Ding, nämlich wo ein Ausdruck E verglichen wird auf die Werte, der sollte vom Typ Bool sein. Bool hat die Werte True und False und ich vergleiche deshalb dieses E mit True und False. Und das also noch einmal ganz generell, was Sie hier auch sehen ist, dieser Match-Ausdruck, den können Sie für jeden Typ in OCaml verwenden, nicht nur für Enums, sowas gibt's hier gar nicht, oder für Ints, sondern Sie können das auch für Strings verwenden, für Funktionen macht das wohl wenig Sinn, aber für alle anderen Typen können Sie das schon verwenden. Ja. Und da kann man hier, diese Folie ist natürlich jetzt erstmal, wenn Sie so wollen, auch wieder so eine Ausruffolie, da kommt hier keine neue Information, sondern nur Warnungen, denn dieses Match-Ding, da können Sie viele Fehler machen. Hier sehen Sie ein Beispiel von so einem unvollständigen Match und dann mit einer Warnung, die der OCaml-Compiler hier ausgibt, dass eben da nicht alle Fälle abgedeckt sind. Und das ist eine Ausgabe des Compilers. Selbst wenn Sie irgendwie hier in dieser Umgebung haben Sie für das N ja einen festen Wert. Zur Laufzeit wissen Sie, dass das N den Wert 7 hat. Aber sozusagen der Compiler schaut sich nur dieses Match-Ding an und findet dann entsprechend in diesem Match-Ding ist der Meinung, 1 wäre nicht abgedeckt. Hier in diesem 7 natürlich auch nicht. Und wenn Sie... ja, genau. Und jetzt hier in diesem Falle, also dieses Gelbe, das ist die Warnung vom Compiler. In diesem Falle habe ich das aber als Ausdruck abgeschlossen mit diesem doppelten Strichpunkt. Das heißt, nachdem der Compiler drüber gelaufen ist und festgestellt hat, dass hier ein unvollständiges Match vorliegt, wird er das ausführen und wird in diesem Falle, weil n den Wert 7 hat, in einen Laufzeitfehler laufen und dann kommt diese Exception. Die Exception heißt Match Failure und in diese Ausgabe, die hinten die Information sagt, dann welche Datei es ist, an welcher Stelle in der Datei der Ausdruck ist, an dem der Matchfehler der Fehler aufgetreten ist. Hier in diesem Fall ist es ja in der Interpreter-Umgebung, da gibt es keine Datei, deswegen ist dann hier irgendwie so eine Art ist dieses Dreituppel da hinten, das Triple, nicht sonderlich informativ. Wenn Sie ein richtiges Programm haben in einer Datei, ist es möglicherweise intuitiver. Okay, das war dieses ein Beispiel, was passiert, wenn man eben da so ein etwas unzulängliches Programm schreibt. Hier nochmal eine andere Art und Weise, wie man einen Fehler da hinein basteln kann. Sie sehen hier, da kommt derselbe Fall zweimal vor. Und weil das ja irgendwelche Muster sind, die ich da aufliste, kann ich das natürlich machen. Das ist irgendwie kein Problem. Und deswegen ist es auch kein Fehler, sondern, wie Sie hier sehen, eine Warning. Und die Warning sagt, dass ein bestimmter Fall nie erreicht wird, weil der durch die vorhergehenden Fälle schon abgedeckt ist. Und das ist typischerweise nicht beabsichtigt von der Programmiererin und dem Programmierer auch nicht. Und deswegen ist es ein likely error und deswegen sollte man diese Warnung, deswegen gibt er uns der Compiler diesen Hinweis. Okay. So, jetzt machen wir uns gleich noch, nachdem wir diese Records haben, vielleicht nochmal den nächsten wichtigen Datentyp, der in OCaml bereitgestellt wird, mit Records, Tupeln und Paaren können Sie, da wissen Sie immer, ich habe 20 Daten oder ich habe 2 Daten oder 5 Daten und das ist es, mehr kann ich nicht haben. Aber wenn ich sozusagen eine variable Anzahl von Elementen habe, die ich sozusagen vorher nicht weiß, wie viele das sind, brauche ich irgendeine Datenstruktur. Und die einfachste Datenstruktur, die von funktionalen Sprachen immer bereitgestellt wird, sind Listen. Wobei Listen in Wirklichkeit Last in, first out, ja, LIFO-Listen sind, also Stacks. Das heißt, wenn Sie irgendwie so eine Liste haben, hier ist mal eine Kurzschreibweise für so eine Liste, das wäre eine Liste von Ints, dann ist sozusagen das Element, worauf Sie am leichtesten zugreifen können, das, was ganz links steht. Das ist sozusagen Top of Stack. Ja, und also diese Kurzschreibweise ist eigentlich das, so sollten Sie sich immer eine Liste vorstellen. Besteht aus mehreren, und zwar, das ist jetzt ganz wichtig, Dingen von gleichem Typ. Die müssen alle den gleichen Typ haben. Das ist unterschiedlich als bei den Tupeln da konnten die unterschiedlichen Typ haben, hier müssen die alle den gleichen haben. Das ist genauso, wenn Sie sich erinnern, wieder Java-Vergleich, da haben Sie diese, wenn Sie generische Listen machen, dann können Sie auch sicherstellen, dass Ihre Liste alle von diesen, haben Sie diese Template-Variable, dass alle für einen Typ T steht, dass dann alle Objekte in der Liste von diesem Typ T sind. Und in diesem Sinne können Sie sich vorstellen, dass Listen auch so ein generischer Datentyp sind. Die Liste legt nicht fest, welche Daten Sie in die Liste geben. Sie können jede Daten reingeben, aber das Typsystem garantiert, dass alle Werte in der Liste den gleichen Typ haben. Und wenn Sie da bool und ein int reingeben, dann beschwert sich das Typsystem. Okay? Gut. Und jetzt, wie baut man so Listen zusammen? Na, da gibt es zuerst einmal die leere Liste. Und dann gibt es diesen Operator. Das ist ein Infix-Operator. Der doppelte Doppelpunkt, mit dem Sie vorne an eine Liste weitere Elemente anhängen können. Ein weiteres Element anhängen können. Also vielleicht ein kleines Beispiel über das, was da an Beispielen steht, hinaus. Sie haben eine Liste 2, 3, 4 und Sie wollen eine 1 davor hängen. Dann machen Sie das so. Okay? Und natürlich, so können Sie, mit diesem Operator können Sie die Liste natürlich auch als Ganzes aufbauen. Das sieht man, hier ist auch ein Beispiel, hier ist noch ein anderes Beispiel. Hier dieses L1, da habe ich eine leere Liste und schreibe eine 1 davor und das Ergebnis ist eine Liste, die dann nur aus dem Element 1 besteht. Ja, und dieses hier liefert eine Liste, die aus den Elementen 1, 2, 3 und 4 besteht. Und schauen wir uns jetzt nochmal an, um das genau zu verstehen, was hier in der steht. Hier habe ich also eine Liste konstruiert, diese Liste L1. Und das wieder, der Interpreter wertet das aus und gibt uns den Typ davon zurück und den Wert. Und der Typ von einer Liste aus, die Ints enthält, ist eine Int-List. Also auf irgendeine Art und Weise ist das so ein bisschen, das ist vielleicht historisch gesehen, dass der äußere Typ, der Container-Typ, steht rechts von dem, ein Postfix-Operator. Der Elementtyp steht links davon. Ja? Das heißt, das ist eine Int-List. Und dann entsprechend können Sie sich vorstellen, gibt es auch eine Float-List und so weiter, Bool-List und so weiter. Ja? Und natürlich auch Listen von Listen. Jetzt vielleicht, nachdem ich Ihnen dieses gezeigt habe, wie eine Int-List dasteht, können wir uns jetzt nochmal an diesen ganz speziellen Fall anschauen, wo wir einfach nur eine leere Liste herstellen. Das ist hier, dieses MT ist eine leere Liste. Und jetzt ist die Frage, was ist der Typ? Ich hatte Ihnen ja immer wieder gepredigt bis zu Ihrer völligen Überdrüssigkeit. Also kam er sich für alles, versucht einen Typ herzuleiten. Wenn ich aber gar kein Element habe in der Liste, wie will denn O'Kammel dann feststellen, ob das eine Int-List ist oder eine Bool-List? Das kann es ja gar nicht. Und dann sehen Sie hier, was O'Kammel an dieser Stelle macht. Er sagt, es ist eine Liste. Okay, dieses MT ist eine Liste, aber eine Strich-A-Liste. Und was ist jetzt dieses Strich-A? Was würden Sie raten? Oder educated guessing? Was für ein merkwürdiger Typ ist der Strich-A? Bitte? Nee, das ist nicht der Typ der leeren Liste, das Strich-A ist... Wie bitte? Ich habe es immer noch nicht akustisch verstanden. Es ist der. Vielleicht haben Sie einfach das gesagt und ich bin nur zu blöd. Der Typ ist noch nicht bekannt, ja? Es ist, wenn Sie so wollen, das hier ist ein Typparameter. Ja? Der ist noch nicht bekannt, der kann später irgendwie verschiedene Werte annehmen. Das ist sozusagen das T, was Sie machen, wenn Sie eine generische Liste definieren. In Java. Dieses Strich-Ding, dieser Strich mit einem Namen ist so der Name eines Typparameters. Das kann noch im Laufe des weiteren Programms alles werden, alles Mögliche. Also zum Beispiel int. Aber es könnte natürlich auch bool werden. Oder in einer Verwendung könnte es int werden und in einer anderen Verwendung könnte es bool werden. Sie können also dieses MT, weil es ja nur die leere Liste ist, mehrfach verwenden. In einem Zusammenhang wird aus diesem Strich A ein int und in einem anderen Zusammenhang wird aus diesem Strich A ein bool. Okay? Gut. Und dann sehen Sie jetzt hier noch, sehen Sie jetzt hier, dass ich an dieser Zeile wird einfach eine längere Liste hingeschrieben mit dieser schönen Strichpunktschreibweise, die uns natürlich am nächsten liegt, weil die am kürzesten ist. Aber Sie können halt auch eine beliebig lange Liste mit Hilfe von diesem doppelten Doppelpunkt, also diesem Listenkonstruktor, und aus der leeren Liste zusammenbasteln. Das ist hier der Fall. Und jetzt sehen Sie, an dieser Stelle sehen Sie, dass ich da also 1, 2 und 3 zusammenfüge zu einer Liste. Wieso ist das ein interessantes Beispiel? Das ist natürlich jetzt eine doofe Frage zu stellen. Aber Sie sehen hier, wir haben mehrere Operatoranwendungen und dann fragt sich der Kundige, oder misstrauische Informatiker, was hat denn das eigentlich zu besagen? Wie muss ich diesen Ausdruck klammern? Ja, und dann ist hier das letzte Mal hatten wir auch schon ein wenig gesagt, es gibt einfach in OCaml einfach diese bei arithmetischen Ausdrücken die normalen Klammerkonventionen, Plusrechnung vor Punktrechnung vor Strichrechnung und dass arithmetische Operatoren stärker binden als Vergleiche. Aber hier sehen wir noch ein weiteres. Hier gibt es nicht nur eine Frage der Bindung, sondern auch eine Frage der Assoziativität. Also hier müssen Sie sich vorstellen, das assoziiert nach rechts. Das heißt, zuerst wird dieses hier ausgewertet, dann wird das ausgewertet und dann wird das ausgewertet. Diese Klammern hätten Sie auch einfügen können, aber Sie brauchten sie nicht einfügen, weil das sozusagen der Default ist für den Operator, für den Listenkonstruktor. Ja, der assoziiert nach rechts, sagt man auch. Wer kannte diesen Begriff? Okay. Ja, dann, das ist im Allgemeinen, wenn Sie in irgendeiner Programmiersprache neue Operatoren definieren, können Sie gelegentlich, wenn es eine freundliche Programmiersprache ist, können Sie mitteilen, wie stark dieser Operator bindet im Vergleich zu anderen Operatoren und ob er nach rechts oder nach links assoziiert. Damit Sie gegebenenfalls Klammern bei der Verwendung weglassen können. Und hier ist es fest eingebaut, das assoziiert nach rechts. Okay? Fragen? Gut, dass Sie den gleichen Typ haben, das hatte ich Ihnen schon versucht, wärmstens ans Herz zu legen, entspricht ja eigentlich auch unserer Intuition über das, was eine Liste sein sollte. Und deswegen ist natürlich dann so etwas wie dieses hier nicht möglich, weil dieses 1.0 und 1 verschiedene Typen, das sind Konstanten aus verschiedenen Typen und damit funktioniert das nicht. Und da beschwert sich das Typsystem. Ja. Gut, diese Erklärung hier habe ich Ihnen schon gegeben. Jetzt haben wir wieder einen zusammengesetzten Typ und wir wollen auf die Komponenten zugreifen. Und die Art und Weise, wie man das macht, ist hier mit Hilfe dieses Match-Konstrukts. Da kann ich, wir hatten gesagt, das Match sieht so aus. Wir haben hier einen Ausdruck, der irgendwie einen Wert zurückliefert, zum Beispiel eine Liste. Und dann kann ich die vergleichen mit mehreren Mustern. Und ein Muster könnte zum Beispiel die leere Liste sein. Und ein anderes Muster könnte zum Beispiel sein, dieses hier. Da sehen Sie das X und das XS und die sind durch diesen Listenkonstruktor verbunden. Also Sie erwarten deshalb, dass Sie hier eine Liste haben, die vorne ein X hat und hinten dieses XS. Von welchem Typ ist das XS? Hat XS und X den gleichen Typ? Das wäre zum Beispiel die Frage. Und die Antwort ist? Okay, das ist insofern eine sehr subtile Antwort. Jawohl, das X und das XS haben nicht den gleichen Typ, aber sie haben zumindest, sie beziehen sich auf den gleichen Typ, weil das eine ist der Typ des Elements und das andere ist der Typ der Liste von diesen Elementen, so wie Sie das gesagt haben. Ja? Und diese beiden Dinger werden also sozusagen, die müssen passen. Also es kann nicht sein, dass dann hier das X den Typ Bool hat und das XS den Typ Int-List. Das geht nicht. Sondern wenn das XS eine Int-List ist, dann muss das X ein Int sein. Okay? Und Sie sehen hier, das Match wird hier in zwei, ist mehr als ein Switch. Es erlaubt uns hier eine Fallunterscheidung und gleichzeitig einen Zugriff auf die Komponenten. Und jetzt ist die Frage, ist dieses Match vollständig? Und Sie sehen hier natürlich keine Warning, die ich hingeschrieben habe, also können Sie daraus schließen, das Match ist vollständig. Warum? Weil jede Liste eben entweder auf das eine Muster passt oder auf das andere Muster passt. Ja, wenn wir jetzt vielleicht noch gerade ein anderes Beispiel hinschreiben, wenn Sie stattdessen hier, also angenommen, ich bin jetzt hier der Interpreter und dann schreibe ich hier mein Match hin und dann kommt ein L. Manchmal schreibt man das syntaktisch, das with einfach hinter den Ausdruck und kann dann hier unten dann die verschiedenen Fälle mit Strichen abgrenzen. Das ist also auch eine erlaubte Syntax. Dann haben wir hier zum Beispiel die leere Liste. Dann gibt es den Fall, dass ich irgendwie eine einelementige Liste habe. Meinetwegen hier gebe ich 0 zurück, hier gebe ich 1 zurück. Und hier habe ich dann x, y, Z ist gleich 2. Ist das ein vollständiger Match oder ist das kein vollständiger Match? Wie bitte? Sie wollen hinter dem Z noch irgendwas machen? Okay, Sie können natürlich. Könnten Sie jetzt hier dahinter auch noch die leere Liste schreiben? Wäre es dann eine vollständige Fallunterscheidung? Und die Antwort ist nein, weil Sie haben nur die leere Liste, die einelementige Liste und die dreielementige Liste. Und da fehlen alle anderen. Da gibt es also eine Warning. Wenn Sie dieses Rote weglassen, dann habe ich Sie getäuscht natürlich, indem ich da Z hingeschrieben habe, was genauso aussieht wie ein X und wie ein Y. Aber hier in diesem, das ist OCaml natürlich egal. Für OCaml ist das einfach das, was dann da rechts kommt. Und das ist dann auch eine Liste. Ja? Also OCaml würde dieses Z an den Rest der Liste machen, wenn ich vorne ein X und ein Y abgeknapst habe. Das sind also alle Listen, die Länge mindestens 2 haben. Ja? Das heißt, das wäre eine vollständige Fallunterscheidung. Und dieses Dings da, was da wie ein Z aussieht auf der rechten Seite, muss natürlich eine 2 sein. Wenn da ein Z stünde, wäre es natürlich ein Typfehler. Weil es kann nicht sein. Weil das Z ist eine Liste und es kann nicht 2 sein. Okay? Kann man folgen? Oder ist der Paniklevel jetzt irgendwie groß? Okay, jetzt haben wir damit so ein bisschen mit diesen Datenstrukturen rumgespielt. Wir werden natürlich noch ein bisschen mehr Datenstrukturen machen bald, aber das sind die wichtigsten erst einmal. Und damit kann man eigentlich schon gut programmieren. Aber wir haben, wenn Sie sich an die Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen erinnern, Datenstrukturen ist schön, aber wenn Sie keine Algorithmen haben, ist natürlich schlecht. Und immer nur Ausdrücke hinzuschreiben oder ein If-Then-Else ist natürlich auch auf Dauer langweilig. Das heißt, was wir brauchen, sind Funktionen, zumindest. Wir brauchen Funktionen, wenn wir eine Datenstruktur haben, dass die Funktion damit irgendwie rechnet. Und da wir funktionale Programmierung machen, sind Funktionen sowieso das Ein und Alles. Und im Prinzip, ja, das sind die First Class, also sind so wie andere Daten auch First Class Citizens. Also Bürger erster mit allen Rechten und Pflichten. Schauen wir uns hier an, wie ich so eine Funktion definiere. Und Sie sehen hier das erste Beispiel einer Funktion. Jetzt ist die Frage, das ist dieses hier. Und wie unterscheidet sich das jetzt von den Let-Ausdrücken, die wir bisher gehabt haben? Wir wundern uns, dass auf der linken Seite zwei Namen stehen und nicht nur eine. Aber die Vorstellung ist, dass das hier der Name der Funktion ist, die wir definieren. Und die hängt halt ab von irgendeinem Parameter und der steht hier. Ja? Und wenn ich den Parameter der Funktion übergebe, dann muss die ja irgendeinen Wert zurückliefern und der Wert, den sie zurückliefert, der ist hier. Ja? Also was würden Sie also in Java für dieses Double hinschreiben? Da würden Sie also int hinschreiben, int Double, da müssten Sie natürlich irgendwie das static machen irgendwie. Sonst ist es ja irgendwie eine Methode und dann funktioniert, das haben wir hier nicht. Und dann würden Sie ein int x hinschreiben und dann eine Klammer auf und dann würden Sie einen return hinschreiben und dann würden Sie 2 mal x hinschreiben und das wäre die entsprechende Java-Funktion. Ja? Oder statische Methode, die dem am besten entspricht. Und Sie sehen hier also erstmal, wir brauchen überhaupt keine Typen hinschreiben. Und das andere ist, wir definieren letztendlich einen Namen. Und das ist dieser Name Double. Zufälligerweise ist er eine Funktion. Und er braucht deshalb einen Parameter und das schreiben wir direkt hinter den Namen. Und den Ausdruck, das gibt nur Ausdrücke, den schreiben wir dann einfach rechts von dem Gleichheitszeichen dahin. Und Sie sehen hier, was damit definiert wurde, das sehen Sie in der nächsten Zeile. Und da erkennen Sie, dass also ein Wert definiert wurde, der heißt Double. Und der hat einen Typ. Okay, jetzt ist die Frage, wie kriegt das OCaml raus, dass das Int-Pfeil Int ist? Also das erste Mal, der Pfeil trennt den Parameter von dem Wert. Also Int ist der Typ des Arguments und Int ist auch der Typ des Rückgabewerts. Wie kriegt das OCaml raus? Ist das über übersinnliche Kräfte oder ist hier, geht das alles mit rechten Dingen zu? Okay, ganz genau. Sie haben völlig recht. OCaml schaut sich in aller Ruhe diesen Ausdruck an und sieht, das ist ein Maloperator. Die Argumente davon müssen Ints sein, weil da kein Punkt dran ist. Und hier sieht es eine 2, okay, das ist wunderbar, ein Int. Und hier sieht es das X. Das habe ich vorher noch nicht gewusst, was das für ein Typ ist. Jetzt sehe ich, dass es auch vom Typ Int sein muss. Und damit ist es eine, und da das X hier vorkommt und damit der Parameter der Funktion ist, heißt das, dass die Funktion eine Int nach Int Funktion ist. Und natürlich, wenn ich irgendwas mit 2 multipliziere, das sehen wir natürlich auch sofort entsprechend unserer Intuition, dass es eine Int nach Int Funktion ist. Aber OCaml kann das eben auch alleine aus der Syntax rauskriegen. Okay? Und dann habe ich Ihnen hier noch ein weiteres Beispiel hingeschrieben. In diesem weiteren Beispiel sehen Sie einen Ausdruck, der jetzt ein bisschen komplizierter ist, den wir jetzt sozusagen versuchen können zu verstehen. Und das sind viele Klammern. Ja, deswegen müssen wir schon mal verstehen, was sind diese, welche Bedeutung haben diese Klammern? Zuerst einmal, welche Bedeutung hat diese äußerste Klammer? Das ist ein Tuppel oder ein Paar und das erkennen wir an dem Komma. Und links von dem Komma steht Double 3. Was ist das? Das ist ein Int, das stimmt, aber wie muss ich das verstehen, dass da eine einfach nebeneinander gestellt werden? Das ist ein Funktionsaufruf. Und ich meine, sind Sie funktionaler Programmierer oder haben Sie das vorher nur so ein bisschen umgespielt? Oder haben Sie das jetzt einfach, das ist Ihnen einfach klar? Wie bitte? Das sieht man am Ergebnis sehr vernünftig. Gut, das ist natürlich, Sie haben natürlich auch völlig recht. Was ich ist auch, ist kein großes Ding, aber da tritt an dieser geheimnisvollen Stelle tritt manchmal eine Verwirrung auf, weil wir als C- oder Java-Programmierer gewöhnt sind, dass ich das Argument in Klammern schreiben muss, wenn ich anwende. Und jetzt ist, das würde also so aussehen, dass Sie hier eine Klammer drumherum machen, um die drei. Und Sie dürfen die Klammer drumherum machen, es ist nicht verboten, es ist ein legaler Ausdruck. Aber in OCaml ist man der Meinung, wenn ich Klammern um eine einzelne Zahl rum mache, kann ich sie auch weglassen. Ja, und deswegen kann ich sie weglassen und dann steht einfach Double 3 da. Ja? Okay? Also es ist nicht so, dass man die nicht hinschreiben darf, aber man braucht sie nicht hinschreiben. Ja? So, und Sie fragen jetzt nach dem zweiten Aufruf. Okay, jetzt ist die Frage, also auch eine sehr gute Frage, da bin ich mich sehr froh, dass Sie diese Frage stellen. Warum, aber das frage ich jetzt sofort wieder zurück, warum muss ich hier eine Klammer setzen? Also das ist, wir versuchen erstmal zu verstehen, was es ist. Double wird auf 1 angewendet, das gibt dann hoffentlich 2 und dann wird nochmal Double drauf angewendet, das gibt dann 4. Und hier steht auch 4. Ja, aber warum muss ich da Klammern setzen? Nochmal was? Ja, also ich schreibe es jetzt nochmal einfach den Ausdruck so hin ohne Klammern. Double 1. Ja, das wäre, wenn ich die Klammer weglassen würde. Und jetzt ist die Frage, wie wird das zu verstehen sein? Genau. Die Klammerkonvention, also OCaml kann nicht, weiß nicht, ist nicht schlauer als irgendwas und vor allen Dingen kann es nicht in unseren Kopf reinschauen. Wenn es irgendwie so ein Gebilde sieht wie Double, Double 1, muss es irgendwie zusammenfassen in Zweiergruppen oder so. Ja? Und dann wird OCaml einfach Folgendes machen, er würde diese Klammer setzen. Ja? Er würde erst mit dem Link diese Funktionsanwendung assoziiert nicht nach rechts, sondern die assoziiert nach links. Das ist also anders als bei diesem Listenkonstruktor, da ist gerade andersrum. Es assoziiert nach links. Und jetzt habe ich hier Double angewendet auf Double und da ist jetzt OCaml sehr unglücklich, weil es schaut sich jetzt die Typen an, diese Funktion Double will ein Int haben, aber dieses zweite Double ist leider nicht vom Typ Int, sondern eine Funktion und die hat den Typ Int nach Int. Und dann gibt es einen Typfehler und das ganze Ding geht nicht, wird abgelehnt. Deswegen müssen wir OCaml darauf hinweisen, dass wir das ja gar nicht so gemeint haben, wie diese Klammerung, sondern dass wir diese andere Klammerung gemeint haben. Na. Und das heißt, dass wir eigentlich gemeint haben, dass die zuerst ausgerechnet werden sollen. Und deswegen müssen wir die Klammern setzen. Ja? Okay. Hatten Sie das auch irgendwie so gemeint? Okay. Gut. Alles klar? Ich hatte vorhin schon gesagt, eine Funktion ist ein First Class Citizen. Also eigentlich könnte ich, das heißt, ich kann eine Funktion, wie ich einen Wert hinschreiben kann, ohne ihn an eine Variable zu bin, in einer Variable abzulegen, könnte ich ja auch eine Funktion, eine anonyme Funktion herstellen, die auch in keiner Variable abgelegt ist. Und das sieht so aus. Das kann man machen. Und die kann ich, mit der kann ich dann irgendwie rumspielen. Die sieht, hier kommt jetzt dieses geniale Schlüsselwort, was das wichtigste Schlüsselwort von OCaml zum Tragen. Dieses Wort fun. Und damit fangen Sie eine Definition von so einer Funktionsdefinition an. Und da, in der sammeln Sie alles, was Sie für die Funktion brauchen. Ja? Und das heißt, Sie brauchen dafür die Parameter. Das ist dieses x. Und da können Sie auch mehrere haben. Das werden wir auch noch Beispiele dafür sehen. Und dann brauchen Sie den Rumpf. Das ist das, was hinter dem Pfeil steht. Und das ist alles. Ja? Und dann haben Sie auf diese Weise hier, ich mache jetzt hier nochmal diese ganzen Krakeleien weg und mache das nochmal eingeleitet. Dieses hier definiert eine namenlose Funktion und das ist ein Wert. Und diesen Wert können Sie jetzt zum Beispiel in irgendeiner Variable, einen Namen können Sie an diesen Wert binden und das passiert hier bei dem Let. Ja? Also jetzt ist, ohne dieses Double hätten Sie diese Funktion auch hinschreiben können, aber so können Sie es auch in das Double reintun, wenn Sie wollen. Ja? Und vielleicht an dieser Stelle, das war auf der letzten Folie auch schon, das hatte ich noch nicht besonders kommentiert, warum ist hier dieses komische Ding da? Warum, sonst haben wir, da stand doch vorher immer was anderes. Da stand doch vorher immer ausgerechnet der Wert. Warum steht hier dieses komische spitze Klammern und dann das spaßige Wort? Weil wir irgendwie den Wert einer Funktion nicht so richtig ansehen können. Ja? Irgendwie in unserem Kopf ist so eine Funktion ja sowas wie eine Abbildung von den Argumenten auf die Ergebnisse. Und es gibt hier eine Int-nach-Int-Funktion, da gibt es viele Argumente, viele Werte können wir nicht richtig uns anschauen. Eine Funktion ist in dieser Hinsicht nicht so leicht. Der Wert einer Funktion, also was eine Funktion gewissermaßen bedeutet, das lässt sich nicht so leicht drucken. Deswegen steht da einfach nur, Leute, ich kann das, es tut mir leid, ich kann nicht den Wert nicht ausdrucken, aber es ist eine Funktion. Und den Typ zumindest haben wir angegeben. Ja, deswegen steht hier dieses in Spitzenklammern, dieses Fun. In diesen Spitzenklammern wird auch noch andere, es kann auch andere Situationen geben, wo sich OCaml weigert, den Wert auszudrucken, dann würde das auch in diesen Spitzenklammern mitgeteilt werden. Okay. Dann das ein anderes, so das hier sind die das sind anonyme Funktionen und das sollten Sie vielleicht, könnten Sie vergleichen, dass solche anonymen Funktionen oder überhaupt Funktionen, Sie haben es ja mittlerweile auch in die Java-Sprache, in Java 8 hineingeschafft, aber ist natürlich dort schon ein bisschen mühsamer, als es hier in OCaml zum Beispiel ist. Was nicht ganz verwunderlich ist, da in OCaml sind sie von Natur aus vorhanden, während in Java sind sie mühsam irgendwie dran geklatscht worden. Okay, also jetzt hier schauen wir uns mal an, wie das ein Problem, wenn ich eine Funktion definiere, ist, was darf ich bei der Definition verwenden? Also hier zum Beispiel definiere ich eine Funktion double und natürlich darf ich in diesem wie Sie sehen bereits, die Funktion heißt double, der Parameter ist das x, und auf der rechten Seite habe ich einen Ausdruck, der in Abhängigkeit von dem x den Rückgabewert berechnet. Jetzt sehe ich hier aber noch etwas anderes, dass da nämlich auch noch dieses Faktor benutzt wird. Und was ist das Faktor? Das ist, wenn ich die Funktion alleine anschaue, kommt kein Faktor vor. Innerhalb der Funktion Double ist Faktor deshalb was? Wie nennt man so ein Konzept, so eine Variable, die nicht in einer Funktion definiert wird? Die ist global. Das ist eine globale Variable von der Funktion Double. Makro, man könnte sagen, wenn ich einen Präprozessor hätte und dann könnte ich natürlich auch irgendwelche Platzhalter definieren und der Präprozessor würde drüber schrubben und dann überall den Platzhalter durch das Ding ersetzen. C-Präprozessor macht solche Sachen. Kann man sich vorstellen, könnte man hier möglich, so einfach wie das ist, könnte man das hier so tun. Aber hier ist es Teil der Programmiersprache, nicht ein Teil des Präprozessors. Und hier ist es da nennt man das globale Variable. Die ist im Verhältnis zu diesem Double global. Außerhalb der Funktion Double definiert, nämlich hier. Oh. Hier. Hier habe ich also eine Funktion, einen Wert, den Faktor definiert und den darf ich, der ist dann bekannt und den darf ich dann nachher benutzen. Also insbesondere kann ich ihn benutzen bei der Definition von Funktionen. Ja? Und das heißt, ich darf nicht, das ist jetzt hier ein Beispiel mit diesem Faktor, Sie könnten auch andere Funktionen vorher definiert haben und die dürfen Sie in Double auch benutzen, wenn die da sichtbar sind, wenn die vorhanden sind. Ja, und entsprechend, wenn der Faktor 2 ist, dann ist dieses Double tatsächlich die Multiplizierung mit 2. Jetzt ist sozusagen die Preisfrage, oder an dieser Stelle steht hier let Faktor gleich 4, Faktor ist also jetzt gleich 4 und ich rufe jetzt nochmal Double auf, hat diese zweite Definition von Faktor einen Einfluss auf die Funktion Double. Die benutzt ja Faktor. Und jetzt sehen Sie hier in dem Beispiel, Double von 3 ist hier entsprechend unserer, bei diesem Aufruf kommt hier 6 raus. Dann, warum kommt hier 6 raus und nicht 8? Nee, ja, 8 könnte ja auch rauskommen. Warum kommt nicht 8 raus? Das ist schön, wenn Sie das, vielleicht gibt es noch jemand anders, der auch noch eine Meinung hat. Ja, Sie dahinter? Ja, Sie sagen, die Funktion Double sieht nur den Wert gewissermaßen, den wir vorher geschrieben haben. Wie ist es möglich, dass sie sich sozusagen den alten Wert merkt und nicht den neuen Wert? Der wird ja überschrieben oder wird er nicht überschrieben? Der wird nicht überschrieben, sagen Sie, sondern wird nur verschattet. Das heißt, das ist sozusagen die Lösung auf dieses ominöse Rätsel. Dieses sieht nur so aus, als ob das eine Neudefinition von derselben Variable Faktor ist. Es ist eine neue Variable Faktor. Und diese Variable Faktor ist diejenige, die hier verwendet wird. Und hier führe ich einfach einen neuen Faktor ein. Ja? Der hat zwar denselben Namen, aber ist nicht dasselbe wie das andere. Ja, weil wir hatten das letzte Mal gesagt, die Namen sind sozusagen, werden nur einmal definiert und nicht mehrmals. Und es sieht nur so aus, als ob hier Faktor einen neuen Wert kriegt. Es ist in Wirklichkeit eine neue Variable Faktor mit dem neuen Wert. Und natürlich hier dahinter sieht man nur das neue Faktor und nicht das alte Faktor. Aber diese Funktion Double bezieht sich auf das alte Faktor. Der ist es egal, dass da nachher noch ein neues Faktor kommt. Das weiß die Funktion Double nicht. Ja? Und das ist diese Sache, dass man die Variablen hernimmt, die man zum Definitionszeitpunkt hat, das nennt man auch gelegentlich statische Bindung, die hier vorliegt. Und es ist zum Beispiel interessant, dass das die ersten Lisp-Dialekte oder die ersten Lisp-Compiler, die man hatte, hatten dieses Prinzip der statischen Bindung, haben die Leute nicht verstanden. Und die haben dann immer den letzten Wert einer Variable genommen. Also wenn die dann versucht haben, Double später aufzurufen, dann haben die geguckt, Faktor, Faktor, wo waren das? Und haben dann ihren Stack durchsucht, gab es denn die letzte Definition von Faktor? Und die nehmen dann die letzte Definition von Faktor, das ist 4, und kriegen dann 8 raus. Also deswegen ist diese alten Lisp-Dialekte, haben da so ein ganz komisches Konzept, so eine Art dynamische Bindung, und gehabt. Das ist dann später, ich glaube, ab irgendeinem Zeitpunkt in Scheme zum Beispiel, gibt es keine dynamische Bindung mehr. Sie fragen, ob man nachdem das Faktor neu definiert ist, wie man auf das alte Faktor zugreifen kann.
Genau.
Ich wüsste nicht, wie man auf das alte Faktor zugreifen kann, nachdem man ein neues Faktor definiert hat. Also was man machen kann, ja, das weiß ich nicht. Also man müsste wahrscheinlich selbst sich so eine Verwaltung machen, wo man irgendwie so eine History-Liste macht und dann die alten Faktorwerte da drin ablegt. Und dann kann man dann zurückgehen in der Zeit. So, wenn man sozusagen persistent programmieren möchte, könnte man sich sowas vorstellen. Die Frage war wohl eher 12 oder 6. Ja, da hat jemand recht, da habt ihr recht. 3 mal 4, was hatte ich gesagt? 8? Ja, das ist natürlich ein bisschen, das ist dann ein kleiner Rechenfehler, der mein eingebauter OCaml-Interpreter hat an dieser Stelle versagt. Okay. Gut. So, wir haben also jetzt gelernt, dass dieses Double irgendwie ein Wert ist. Und der hat eben diesen Typ int nach int. Und das werden wir an einigen Stellen, ich glaube auch möglicherweise in Hausaufgaben, werden wir sowas benutzen. Weil das ein Wert ist, kann ich dann Listen von solchen Funktionen zum Beispiel bilden und damit rumrechnen. Ganz wichtig ist, und das brauchen Sie auf jeden Fall, zum Beispiel für die nächsten Übungsaufgaben, diese Funktion, die ich Ihnen jetzt bisher hingeschrieben hatte, die Sie mit let definieren, die sind nicht rekursiv. Was heißt das? Die dürfen sich nicht selbst aufrufen, weil, nochmal hier dieses Bild zurück, hier im Rumpf dürfen Sie nur Sachen verwenden, die Sie schon kennen. Double kennen Sie noch nicht. Faktor kennen Sie, x ist der Parameter, okay, den dürfen Sie sowieso verwenden, aber die Funktion Double dürfen Sie nicht verwenden, weil die ja gar nicht da sichtbar ist. Ja, die ist noch nicht da. Das ist eine nicht rekursive Funktion. Aber mit nicht rekursiven Funktionen kann man nicht so viel anfangen. Also damit man richtig zum Beispiel eine Liste bearbeiten kann, braucht man typischerweise rekursive Funktionen. Und das ist die Frage, wie definiert man eine rekursive Funktion? Also jetzt könnte man vielleicht nochmal eine kleine, tut mir leid, wenn ich immer diese Abschweifung mache, aber es gibt vielleicht einige bei Ihnen, die sind eingefleischte Haskell-Programmierer und die lassen nichts auf Haskell kommen. Die sagen, das ist Mumpitz, in Haskell ist jede Funktion immer rekursiv. Das ist die Designentscheidung von Haskell. Die Designentscheidung von OCaml ist, wenn ich es nicht dazu sage, ist eine Funktion nicht rekursiv. Aber ich kann mit einem ganz einfachen Trick rekursive Funktionen definieren oder ermöglichen, indem ich nämlich einfach nur ein tolles neues Schlüsselwort erfinde, das ist dieses kleine Rec. Heißt also nicht Recording oder so, wie beim Recorder, sondern es ist einfach nur, oder beim Teleteaching Tool, dass die nächste Funktion rekursiv ist und das heißt im Klartext, diese Funktion fuck oder factorial, die darf sich selbst aufrufen. Ja? Und deswegen ist an dieser Stelle, weiß OCaml, wenn es hier auf denselben Namen stößt, auf diesen Namen fuck oder factorial stößt, dann sucht es, wo gibt es denn den schon? Und dann kann er vorher definiert worden sein, nein, das ist nicht der Fall, aber dann findet es, dass das derselbe Name wie dieses hier ist und wir haben deshalb hier eine rekursive Funktion. Und jetzt Ihre Frage. Die Frage ist, wenn ich jetzt dieses Rec davor geschrieben habe und es ist keine rekursive Funktion, es gibt keinen Fehler. Ja? Es ist der Compiler behandelt rekursive Funktionen oder man muss dabei ein bisschen mehr bisschen Infrastruktur schaffen und insofern könnte es sein, dass es ein Tick langsamer ist, aber einen Fehler gibt es nicht. Und natürlich kann man auch fragen, was passiert, wenn ich dieses Rec vergesse? Was würde dann passieren? Die kennt sie nicht, genau. Das heißt, der Compiler beschwert sich, weil da kommt ein Name in der rechten Seite vor und der ist an der Stelle unbekannt, weil der ja erst definiert wird. Ja, man kriegt dann also einen Compilerfehler. Jetzt schauen wir uns noch mal kurz an, inwiefern das irgendwie tatsächlich den Factorial Function ist, die Fakultät berechnet. Also Wir haben hier also an diese Funktion, ja, das ist der Name, n ist der Parameter. Wir fragen ab, ist n kleiner gleich 2, dann geben wir 1 zurück und andernfalls rufen wir rekursiv die Funktion wieder auf für n minus 1 und multiplizieren das Ergebnis mit n. Und Sie sehen hier, da ein bisschen, damit Sie sich daran gewöhnen, Sie müssen hier an dieser Stelle nicht return hinschreiben oder so irgendwas oder hier ein return, sondern die schreiben einfach den Ausdruck hin, der wertet sich zu dem Rückgabewert der Funktion aus. Kann man diese Zeile in dieser Definition einer der Funktionen jetzt verstehen? Jetzt kommt natürlich die Preisfrage. Ich meine, Sie haben vielleicht schon oft Implementierungen von dieser Fakultätsfunktion gesehen. Terminiert das? Und wenn ja, warum? Ja, Terminierung hatten wir bei diesen Schleifen gehabt und hatten wir schon tatsächlich ausgefeilte Techniken gehabt, aber ist das hier, was passiert hier? Genau, weil es ist im Prinzip ein ähnliches Argument wie vorher. Es wird bei jedem Aufruf wird etwas kleiner. Und zwar eine ganze Zahl wird kleiner. Und wenn sie kleiner als 2 ist oder negativ ist, dann bricht die Sache ab, weil dann gehen wir in den anderen Fall. Deswegen können wir hier sehen, es muss terminieren. Und natürlich sehen wir auch natürlich genau, wie viele Aufrufe es braucht, nämlich n minus 1 Aufrufe. So etwas brauchen wir hier und dann ist das Ergebnis berechnet. Ja? Okay. Und so, dann sehen Sie hier, als wenn Sie das so hinschreiben, dann wird das Laufzeitsystem wird feststellen, jawohl, es ist ein Wert, der berechnet wurde, das ist diese Factorial-Ding da, und das ist der Typ und es ist eine Funktion, ich kann es nicht ausdrücken. Und genauso sehen Sie jetzt hier auch noch eine weitere Definition, die können wir uns vielleicht auch gerade blitzschnell noch anschauen. Das ist diese eine Definition der Fibonacci-Funktion, die fragt, ob das Argument kleiner gleich 1 ist und für diese Werte gibt es dann 1 und wenn es größer als 1 ist, dann nimmt es die Fibonacci-Zahl für x minus 1 und für x minus 2, also die zwei vorhergehenden Zahlen und addiert sie. Das ist die nächste Fibonacci-Zahl und die wird hier genau berechnet. Und Sie sehen hier ich habe mir einfach die Freiheit erlaubt, jetzt diese rekursive Funktion zu definieren und dabei eben die Funktion zu repräsentieren in dieser Fun-Schreibweise. Alternativ hätte ich also genauso gut dieses x hier auf die andere Seite des Gleichheitszeichens setzen können und dieses hier streichen. Das sind sozusagen syntaktisch äquivalent. Also nicht syntaktisch verschieden, aber inhaltlich semantisch äquivalent. Der Compiler behandelt diese beiden Sachen gleich. Okay, kann man verstehen, wie diese Fibonacci-Funktion hier berechnet wird oder die Fibonacci-Zahl von dieser Funktion Fib berechnet wird? Und auch da kann man sich wieder fragen, terminiert das? Und die Antwort ist ja, weil alle rekursiven Aufrufe jeweils für kleinere Zahlen sind und die Zahlen selber können nicht beliebig oft kleiner werden, weil wenn sie irgendwann kleiner gleich 1 sind, gibt es keinen rekursiven Aufruf mehr. Deswegen terminiert diese Fibonacci, diese Funktion ebenfalls für alle Argumente x, für alle Int-Argumente x. Okay, ich denke, wir sind für heute fertig, aber ich erinnere Sie bitte, wir fangen nicht um 9:30 an, sondern um 9:55 und weil wir um 9:50 schon aufhören. Danke sehr, danke für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.